Ist das ein Liederbuch seiner Verlorenheit hier? Wir wollten, für die, die letztes Mal nicht da waren, kurze Erklärung, das Leben des jungen Königs Josaphat besprechen. Dieses jungen Mannes, der mutig wacht, so schön heißt er, mutig wacht in den Wegen des Herrn. Wir würden so gut sein, die Tür zumachen da hinten, dass wir nicht wegfliegen. Ja, danke. Wir führen am Sonntag einen neuen Hausmeister im Gottesdienst ein, ganz feierlich. Von da wird alles nochmal so schön, nicht wahr? Und wir haben von diesem Josaphat gehört, wie der Herr ihn gesegnet hat. Gott lässt sich nichts schenken. Und da waren wir hingekommen, dass der Josaphat 5 Fürsten, 9 Küster und 2 Priester durchs Land schickt. Die sollen, hier vorne ist alles leer, kommen Sie nach vorne, hier vorne her. Die sollen... Locke vergeben, ich nehme jetzt mal Speck hin. Die sollten Gottes Wort verkündigen. Und dann hatten wir gehört, wie er Leute bestellt in der Ordnung, Vers 14 ihrer Vaterhäuser, die Oberste sind über 1000 und über 10.000. Da waren wir bei stehen geblieben, dass wir fragten, ja, warum erzählt die Bibel so ausführlich all diese Namen, die interessieren uns doch nicht. Ob Herr Mayer oder Herr Schulze oder Herr Krause oder Herr Busch oder Herr Wagner da Oberste über Tausende waren oder gepredigt haben. Und da habe ich gesagt, ich glaube, wir dürfen uns diese Namen übersetzen. Sie haben alle eine erstaunliche geistliche Bedeutung. Und wenn ich mal pensioniert bin, da werde ich mich mal ein ganzes Jahr dran geben, nur die Namen der Bibel zu übersetzen und mir zu überlegen, was die zu bedeuten haben. Ich kann Ihnen jetzt, trotzdem ich es gern täte, nicht all die Namen, die im 17. Kapitel genannt sind, nicht Vers 7, sehen Sie, im dritten Jahr seines Königsreichs sandte er seine Fürsten Ben-Hail, Obadja, Zacharia, Nathanael. Obadja heißt Knecht Jesu Christi. Ben-Hail heißt Sohn der Kraft. Das sind herrliche Namen. Nicht? Ich kann Ihnen die Namen nicht alle übersetzen, sonst fürchte ich, würde Sie das doch auf die Dauer ermüden. Aber zwei dieser Namen möchte ich Ihnen doch noch sagen. Unter den Leviten, die ausgeschickt waren, ist ein Mann in Vers 9, glaube ich, ja, hier in Vers 8, nicht? Die ausgeschickt waren, Gottes Wort zu verkündigen, ist ein Mann namens Semaja. Das ist ein Name, der mir besonders aufgefallen ist. Semaja heißt, doch Herr erhört. Ich denke mir, er hat sich den Namen selber zugelegt, nachdem er eine wundervolle Gebetserhörung erlebt hat. Es ist ja so, dass unsere Namen uns von unseren Eltern gegeben werden und wir werden nicht gefragt. Wenn ich gefragt werde, ich verzichte auf den Namen Wilhelm Busch, bitte Sie. Aber ich bin nicht gefragt worden und da es im Standesamt eingetragen ist, kann ich es nicht mehr ändern. Aber in der damaligen Zeit konnten die Leute nach Belieben ihren Namen ändern. Paulus hat früher Saulus geheißen und als er sich bekehrte, nannte er sich der Geringe. Der Geringe, das heißt Paulus, der geringste aller Knechte Jesu Christi. Und ich denke mir, so hat dieser Semaja, dieser Mann eines Tages eine herrliche Gebetserhörung erlebt, wie sie David uns schildert im 34. Psalm. Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Das ist eine ganz schlichte Erfahrung. Da ich den Herrn anrief, hörte er mich. Zweimal steht es so im 34. Psalm. Mir hat es immer Eindruck gemacht, dieses fast primitive Kenntnis. Ich rief und er hörte und er rettete mich nicht zunächst nicht aus Nöten, so heißt es zuerst, sondern aus meinen Ängsten. Er gab mir Frieden mitten in der Angst. Und nachher heißt er rettete mich aus Nöten. In der Gemeinde Jesu Christi werden allezeit die Semajas sein, die Leute, die bezeugen können, doch Herr hat mich gehört, als ich rief. Vielleicht Leute, die gar keine große Kenntnis von Theologie haben. Leute vielleicht, wenn ich sie fragen würde, wie heißt der zweite Artikel von Luther? Konfirmandenunterricht gelernt, ich glaube, dass Jesus Christus war, ja Gott, erinnern Sie sich vielleicht dunkel Fräulein, ja, aber Sie kriegen es nicht mehr hin, ne? Sehen Sie, aber ich, ist nicht so tragisch, aber ich wünsche Ihnen, dass Sie Semaja sind, dass Sie einfach erfahren, ich habe gebetet und hat mich gehört. Er hat mir vielleicht nicht geholfen, wie ich gebetet habe, aber hat mich, hier haben wir Platz für Sie reserviert, hier vorne. Er rettet mich aus meinen Ängsten und Nöten. Verstehen Sie, es wird mir einfach deutlich, wenn ich diese Namen zusammenstelle, die hier genannt werden, der Leviten, der Fürsten, dann kriege ich ein Bild der Gemeinde Jesu Christi. Darum sind diese Namen nicht überflüssig. Verstehen Sie, wenn Ihnen einer erzählt, doch die Bibel so viel trockener Quatsch, das liegt an uns, dass wir es zu wenig Mühe geben, die Dinge uns deutlich zu machen, nicht? Sehen Sie, ein anderer Name, ich kann Ihnen also nicht alle, oder möchte Ihnen jetzt nicht, Sie nicht ermüden, indem ich Ihnen alle Namen übersetze, aber so ein paar besonders wichtige. Da kommt vor in Vers 8 ein Mann namens Asael. Heißt Asael. Das heißt zu Deutsch, von Gott geschaffen. Von Gott geschaffen. Nun sollte man zuerst meinen, das ist nicht so ein wichtiger Name. Nun einer Welt, die überzeugt ist, vom Affen abzustammen, ist der Name Asael meiner Meinung nach furchtbar wichtig. Von Gott geschaffen? Was meinen Sie, wenn so einer in der DDR aufkreuzt, wo die ganze Meute heult, vom Grote wohl angefangen bis zum letzten Lehrer im Dorf runter, wir stammen vom Affen ab und ich bin Asael, ein Gedanke und Werk des lebendigen Gottes. Das ist ein großes Ding, nicht? Die Gemeinde Jesu wird allezeit Asael schreien. Wir sind von Gott gesagt. Er hat uns ins Leben gerufen. Nicht ein Zufallsprodukt einer Entwicklung. Aber ich glaube, dass hinter dem Namen Asael noch viel mehr steht. Sehen Sie, die Gemeinde des Herrn im Alten und Neuen Bund hat immer wieder betont, wir sind sein Volk, nicht weil wir besonders tüchtig sind oder gute Leute, sondern weil er uns erwählt und erlöst hat. Psalm 100 heißt es, nur von Israel, denn er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Er hat uns gemacht. Und Paulus sagt im Epheserbrief, habe ich mein Gefängnis auswendig gelernt, Epheserbrief, aber ich kann es nicht mehr. Aber das war eine schöne Beschäftigung, Epheserbrief auswendig lernen. Junges Volk, die ihr noch was behalten könnt. Das habe ich so gemacht, jeden Tag ein Vers. War ja gar nicht schwer, nicht? Ein Vers kann man behalten. Und weil ich lange im Gefängnis war, gab es dann wegen ganzen Epheserbrief, nicht? Bis ins weit ins dritte Kapitel hinein. Jeden Tag ein Vers aus dem Epheserbrief. Und dann kannst du den. Und da kommt das schöne Wort vor. Nicht aus den Werken sind wir Gemeinde des Herrn, auf dass sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Lieben Freunde, sind hier wiedergeborene Christen? Wie kam es, dass sie zum Glauben kamen? Um sie herum sind doch tausend Menschen, die noch nie über ihre Sünde geweint haben. Wie kamen sie dazu, traurig zu sein über sich selbst? Wie kamen sie dazu, dass Sie den Mann von Golgatha, Ihren Heiland, erkannten? Ja, wie kamen Sie überhaupt dazu, dass Sie heute Abend hier sitzen? Ist doch ein Wunder, dass Sie hier sitzen. Was Sie für eine Welt leben, das habe ich eben wieder so gemerkt. Ne? Da haben zwei italienische Fremdarbeiter, also zwei Mädels aus unserem Kreis hier angesprochen und die konnten kein Deutsch. Ne? Und die Mädels dachten, die wollten mich in die Bibel schon, bringen sie mit. Ne? Und wie ich dann die Italiener also näher vornahm, dann stellte sie raus, die wollten also, siehst du, zwei Mädels für die Nacht unter den Nagel reißen, nicht? Selbst auf so gottseligen Wegen ist so ein Mädchen nicht ihres Lebens sicher, nicht wahr? Hier nahm ich eine Homburgstraße. Da habe ich, was ist das für ein Dreck in so einer Stadt? Da ist ein Wunder für jeden, der hier sitzt. Ne? Wie kommt es? Wie kommt es, dass ich hier stehe und predige, voll Freuden predige, von der Gnade Gottes in Jesus? Das hat er getan. Hat alles er getan. Er hat an uns gezogen. Er hat an uns gearbeitet. Wir sind Asaels, von Gott gemacht. Er hat an uns, nachdem er uns einmal natürlicherweise zur Welt gebracht hatte, uns neu geboren. So heißt es vom Heiligen Geiste, nicht? Der du, da ich geboren, mich neu geboren hast. Das ist sein Werk. Das ist von Asael gesagt. Mit diesem Wort rühmt die Gemeinde, was Gott an ihr getan hat. Er hat mir die Augen geöffnet. Er hat mich zum Glauben geführt. Er hat mich neu geschaffen. Sehen Sie, in der Gemeinde wird es immer Asaels geben. Solche, denen das besonders wichtig ist. Wie mein alter, lieber Bruder Gottlieb Schwarz aus Hülben auf der Schwäbischen Alb. Gottlieb Schwarz war mir in vieler Hinsicht war er mir lieb. Er war mir ein väterlicher Freund, Klempner von Beruf. In Württemberg sagt man Flaschner. Und er war mir schon lieb, als Junge habe ich immer Weinbergschnecken gesammelt. Und er hat Weinbergschnecken, große Gärten gehabt, die nach Wien verkauft, da werden die gegessen, nicht nur in Paris. Und da kriegte ich dann für 10 Stück einen Pfennig. Und da oben so viel Weinbergschnecken, das war mein erstes selbstverdientes Geld, nicht? So war der Gottlieb Schwarz mir immer besonders lieb. Aber später habe ich dann gelernt, was das für ein geistlicher Mann war. Ein Vater in Christo, er ist jetzt auch in der Ewigkeit, der Gottlieb Schwarz. Und ich vergesse nicht, was mir das für einen Eindruck gemacht hat. Das war in der Zeit, als ich mich bekehrt hatte und sehr, sehr, sehr gesetzlich war. Und gepredigt nicht, jetzt müsst ihr los, tut was. Und da hat der Gottlieb Schwarz mal in der Stunde erzählt. Es hat mir einer gefragt, was hast du getan, Gottlieb, dass du so weit gekommen bist im Glauben? Und dann, verstehen Sie es? Und dann haben die bloß geantwortet, ich habe bloß widerstrebt. Ich habe bloß widerstrebt. Alles übel hat er getan. Das ist ja überspitzt ausgedrückt, nicht? Aber es ist wohl richtig so. Ich habe nur widerstrebt. Und er gab keine Ruhe. Und er weckte mich und er zog mich zum Heiland. Und es ist vielleicht manch einer hier, der widerstrebt auch so, nicht? Und der Herr Jesus ist dann doch nicht in Ruhe. Das ist herrlich. Asael! Oh, vielleicht mancher noch gar nicht im Glauben steht hier aus unserer Mitte. Ich möchte ihn schon Asael nennen. Dass du hier sitzt, zeige mir, dass der Herr dich zu sich ziehen will. Und noch einen dritten Namen, der so schön ist, möchte ich ihn nennen. Unter den Leviten. Das ist der Tob Adonai. Das heißt also nicht, dass er tobt, das hat mit Toben nichts zu tun, sondern Vers 8, nicht? Kapitel 17, Vers 8. Unter diesen Leviten ist der Mann Tob Adonai. Adonai heißt der Herr und Tob heißt gut. Gut ist der Herr. Das ist auch eine Gruppe, die zur Gemeinde des Herrn gehört. Die einfach erfüllt sind davon, Gott, ja Gott ist gut. Sehen Sie, meine Mutter war so eine Tob Adonai. Eins ihrer Lieblingslieder, das sie so gern singen ließ, war ein Lied, wo immer der Refrain heißt, Gott, ja, Gott ist gut. Wo sie die Augen hat für das Schöne der Welt. Wie fing das an? Sie, der Himmel strahlet schön in Abendglut, der so schön gemalet, Gott, ja, Gott ist gut. Haben Sie beim Abendrot schon mal an Gott gedacht? Nicht, dass Sie die Tod Adonai in Abendrot sagen und sagen, wie schön. Gott, ja, Gott ist gut. Sieh doch Felsenquelle, silberhelle Flut. Ruf nicht jede Welle, Gott, ja, Gott ist gut. Da haben wir in Ferien auf dem Berg gestanden, da saß die Mutter oben mit dem Kleinen und wir rannten das tiefe Tal, 300 Meter tiefer, und dann sangen die da oben. Und der Hirtenknabe, schön wie Milch und Blut, sinkgestützt vom Stabe, und wir gaben's Echo. Gott, ja, Gott ist gut. Es dauert immer eine Weile, bis das runterkam, wieder raufkam, nicht? Gott, ja, Gott ist gut. Von uns Menschen allen soll mit frohem Mut stets das Lob erschallen. Gott, ja, Gott ist gut. Digga, es gibt so viele Christen, die werden so geführt, dass sie eigentlich immer nur Kreuzträger sind. Und dann dürfen sie auch wissen, er hat mich erkauft. Und in allem Zerbrechen bleibt er mein Heiland. Aber es gibt auch solche, die der Herr freundlich führt. Bloß sie merken es nicht. Sie merken es nicht. Nee? Wenn sie 220 fahren, dann sagen sie, ist doch nicht, ich brauche 300. Nee? So. Die merken es nicht. Und das ist eine besondere Sorte von Christen, die Augen haben, wie die Güte Gottes uns überall umgibt. Wenn ich nachts schlafen darf und wache auf, erquickt. Haben Sie mal schlaflose Nächte gehabt? Liebes junges Volk, für die es kein Problem ist, ob man schlafen kann, singt morgens Gott, ja, Gott ist gut, nicht? Ich weiß, was schlaflose Nächte sind. Wenn man im Alter kommt. Oder wenn man gesund ist, nicht? Oder wie es bei mir ist, ein frohes Familienfest feiern darf. Oder so. Gott, ja, Gott ist gut. Das sind die Tob Adonais. Und zu diesem Loblied kommen sie am meisten im Anblick Jesu. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Da ist überschwänglich. Da tritt das Meer über die Ufer. Da wird man Tob Adonai. Gott, ja, Gott ist gut. Sehen Sie, das sind die eigentlichen fröhlichen Leute in der Gemeinde Jesu Christi, die nicht bloß von ihrem Kreuz und Leiden zu wissen, zu reden wissen, sondern von der Freundlichkeit Gottes. Nee? Welche Lieder singen Sie gerne? Die Kreuz- und Trostlieder oder die Loblieder? Die Loblieder, das sind die Tob Adonais. Ja, ich muss mir einen Ruck geben. Ich muss mir Ruck geben, dass ich bei den Namen nicht weitermache. Aber ich will mir den Ruck geben. Wir kommen an Kapitel 18. Es steht herrlich im Reich des Josaphat. Tun Sie mir einen Gefallen und lesen Sie für sich zu Hause die Kapitel auch durch. 2. Chroniker 17 und nun 18. Und Josaphat hatte große Reichtümer und Ehre. Ach, und jetzt möchte ich wieder einen Punkt. Und da ist nicht mal ein Komma, sondern da geht es im selben Atemzug weiter. Und befreundete sich mit Ahab. Und nach etlichen Jahren zog er hinab zu Ahab gen Samaria. Und Ahab ließ für ihn und für das Volk, das bei ihm war, viel Schaf und Ochsen schlachten. Und er beredete ihn, dass er hinauf gen Ramon in Gilead zöge. Und Ahab, der König Israel, sprach zu Josaphat, dem König Judas, zieh mit mir gen Ramon in Gilead. Josaphat sprach, ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk. Wir wollen mit dir in Streit. Aber Josaphat sprach zum Könige Ahab, zum König Israels, frage doch heute den Herrn, des Herrn Gott. Ich weiß nicht, ob Sie das erste Mal gleich verstehen, was es hier handelt. Josaphat hatte große Reichtümer und Ehre. Aber nun, das Erste, was ich Ihnen zeigen muss, nun betritt er einen gefährlichen Weg. Nun betritt er einen gefährlichen Weg. Er befreundete sich mit Ahab. Von dem Ahab wissen wir aus den Königsbüchern eine Menge. Er war der große Widersacher des Propheten. Ach Gott sei Dank, dass das wissen, ist ja herrlich. Es tröst mich immer, wenn ich ein bisschen Bibelkenntnis finde, nicht? Des Propheten Elia. Er war der Mann, der schwache Mann. Ach, die schwachen Männer. Ach, die schwachen Männer. Er hatte eine Frau. Und die hatte die Stiefel an, die hieß Isabel. Und die war eine heidnische Königstochter. Und die wollte auf ihren Götzendienst nicht verzichten. Und der Ab war so ein verliebter Stint, nicht? Selbstverständlich, mein Täubchen, was du willst, nicht? Und du darfst sie ein Götzentempelchen dahin machen. Und weil das dann Mode wurde, nicht? Da sagten alle jungen Mädchen, die Königin hat so eine Frisur, wollte sagen, so ein Gott, nun müssen wir auch so eine Frisur, auch so einen Gott haben. Und Ab fährt nicht. Und als die Propheten dagegen eintreten, da tritt der starke Mann auf die Seite, sagt, Schätzchen, nicht wahr? Hier hab ich zu sagen, hier regieren die Götzen. Und so wird er ein Feind der Gemeinde Jesu Christi, ein Verfolger der Propheten. Man muss sie vor ihm in Sicherheit bringen. Er ist der Mann, der dann verführt von seiner Königin den gerechten Naboth steinigen lässt, um sein Weinberg zu erben. Wenn Sie es nicht kennen, bitte lesen Sie 1. Königsbuch, es lohnt sich. Soll ich sagen, ein Feind Jesu Christi, ein Feind auf der Gerechtigkeit, ein böser Mensch. Und mit ihm befreundet sich Ab. Josaphat. Danke. Schön, dass Sie aufpassen. Nicht die schrecklichsten Knaben der Gemeinde. Ich merke immer, dass keiner schläft hier. Sehen Sie, wir sind im Grunde an dem Punkt, wo wir am Sonntag standen im Gottesdienst. Da habe ich gesagt, was hat der Petrus zwischen den Sklaven und Dienern am Feuer verloren? Hier muss es zu einem Fall kommen. Und beim Josaphat kommt es auch zu einem Fall. Und sehen Sie, da waren ein paar Pfarrer aus einer anderen Synode am Sonntag zu besuchen. Und mit denen hatte ich nachher, sie waren gekommen, um hier am Sonntag mal zu lernen. Sie sahen, wie man gut ist, noch auf dem Leute hier, ein junges Volk. Und nun waren sie aber an dem Teil der Predigt in Fahrt geraten. Wir müssen doch in die Welt hinein. Sehen Sie, wir haben in unserer Gemeinde in der Karnevalszeit mal alle Karnevalsgesellschaften eingeladen und dann Heinrich Giesen vom Kirchentag eine Diskussion gemacht über Karneval. Und dann haben ein paar engstirnige Gemeinschaftsleute gesagt, der Teufel ist in dem Saal. Das ist doch Wahnsinn. Wir hatten doch endlich mal diese Leute da. Ich sage unter Wort Gottes, nein, aber über Diskussionen über Karneval. Er befreundete sich mit, es ist wie verhext, dass die Verkündigung des Evangeliums von tausend Stellen an unsere Jugendkreise, an Alte und Junge heute heißt, befreunde dich mit Ab. Mensch, du kannst deinem Ab doch nicht helfen, wenn du in Jerusalem bleibst. Du musst nach Jerusalem. Da liegt er am Wege, der arme Ab. Da, du musst rein mit, du musst mit ihm nach Ramoth in Gilead ziehen, auch wenn es sich Leben kostet, das ewige Leben. Verstehen Sie? Man weiß nichts mehr davon, dass die Bibel sehr ernsthaft spricht, dass zwischen der Gemeinde des Herrn und der Welt allerdings ein beachtlicher Unterschied ist. Natürlich, Paulus sagt mir, wir leben unter den Weltmenschen, müssen mit ihnen Geschäfte machen, wir leben mit ihnen im Haus, ich kann mit ihnen kein Klar, ich habe mit vielen Weltleuten, die in meinem Hause wohnen, da wohnen eine ganze Menge Familien, mit denen habe ich ein reizendes Verhältnis. Aber sie werden Sterne, wo Schluss ist. Nicht? Ich freue mich, dass eine ganze Reihe von unserem Kreis an der Karnevalsfrage in Not geraten sind und eine Entscheidung fällen mussten, die zum Teil durch Familien hineinging, nicht? Das ist gut, das sagen die. Da wurde mir am Sonntag gesagt, das ist doch wahnsinnig, Busch. Fragen Sie die Bibel. Es geht nicht um meine Theorie. Was meinen Sie? Mich reizt es auch oft, mit allen Vieren in die Welt hineinzuspringen, nicht? Ich weiß auch was von Fleisch und Blut. Aber ich weiß, dass der Herr uns aus der Welt heraus erkauft hat und berufen hat. Und dass wir nicht einfach hemmungslos mit den Ahabs gemeinsame Sache machen können. Er konnte nicht wahr, er befreundete sich, steht hier. Natürlich musste der kleine Josef als König mit anderen Königen verkehren. Da gab es Staatsbesuche. Aber es war viel mehr. Er befreundete sich. Er liefert sich dem Geist, dieses Ahab und seiner sehr gefährlichen Isabel aus. Die Isabel bleibt hier im Hintergrund bei der Geschichte. Aber wenn Sie 1. Könige 18 und 19 lesen, dann wissen Sie, dass die bei allen Ahab-Geschichten im Hintergrund gestanden hat, nicht? Die Franzosen pflegen in solchen Fällen zu sagen, cherche la femme, nicht? Und gar nicht so dumm, Weltmenschen wissen auch mal was ganz Scheiß. Sehen Sie, jetzt zieht er hin. Mit großem Trara. Und Ahab ließ für ihn, für das Volk, das bei ihm war, viel Schaf und Ochsen schlachten. Und er berätte ihn, dass er mit ihm nach Ramoth in Gilead zoge. Das ist das Zweite, was ich zeigen möchte. Jetzt wird Josaphat verwickelt in die fragwürdigen Geschäfte des Ahab. Man befreundet sich nicht ungestraft mit einem Ahab. So ein Ahab begnügt sich nicht mit ein bisschen Sympathie. Und die Welt auch nicht. Und der Teufel auch nicht. Sie können der Welt entgegenkommen, solange sie wollen. Da gibt es doch keine Ruhe, bis sie von Jesus abgefallen sind. Meinen Sie, Sie können mit dem Teufel spielen? Der will doch eine ganz klare Sache. Der will, dass Sie dem Herrn absagen und nicht mehr herkommen. Darum geht's doch, nicht? Da können Sie bei der Welt noch so viel Liebkind machen, das sieht alles nichts. Solange Sie bei Jesus bleiben, sind Sie Fremdkörper, nicht? Und der gute kleine Josaphat, was er denn so ein Pastor gehört, der gesagt hat, das Salz gehört in die Suppe, nicht? Und nun also geht das Salz in die Suppe. Und nun wird er verwickelt in die dunklen Geschäfte. Das fängt an mit diesem großen Fest. Es wird ausdrücklich gesagt, er ließ viele Schafe und Ochse schlachten für ihn und sein Volk. Das würde nicht so ausdrücklich hier stehen, wenn die Bibel nicht an was ganz Bestimmtes dächte und was ganz Bestimmtes meinte. Sehen Sie, es ist schon im Volk Gottes so, und erst recht im Heidentum, dass mit dem Schlachten der Tiere Opfer verbunden ist. Wenn Ahab viel Tiere schlachten ist, dann wird ein Teil geopfert. Ja, wem hat denn Ahab wohl die Opfer dargebracht bei diesem großen Fest? Der damalige Zeit gab es kein Fest ohne Religion. Wissen Sie, das haben Sie heute noch in der katholischen Kirche, nicht? Wenn Kirmes ist, morgens Messen und abends Augenbar oder Brückeneinweihung oder irgendwas nicht. Das muss ja morgens die Messe sein, das ist geistlich begießt und so. Und so ist es überall im Heidentum. So. Und wem opfert denn aller Welt nun der Arm? Denken Sie an die Isabel im Hintergrund. Die Dame wird schwer aufgepasst haben, dass ihre Aschera und ihr Baal hier bei dieser Geschichte nie unterschlagen werden. Nicht? Da wird allerhand heidnischer Zinnober dabei gewesen sein. Da haben die Baalspriester, mit denen Elia zusammenkam, eine gewichtige Rolle dabei gespielt. Und ich kann mir denken, wie es dem armen Josef hat dabei zumute. Das war nicht der Geist, in dem er zu Hause war. Aber was wollte man nun viel machen? Nicht? Man war ja befreundet. Man konnte jetzt keinen Knall herbeiführen. Könnte ich aufstehen und sagen, ja, das ist also für mich nichts. Das wäre ja ein Kriegsfall gewesen. Nicht? Also bleibt man dazwischen und schluckt es. Wie der arme Herodes, der beraten war von Johannes dem Täufer. Den Tanz der Herodias schluckte. Und er schließlich noch das Haupt des Johannes gab. Nee? Bei diesen heidnischen Festen ist immer viel Erotik dabei. Da geht es immer über die Grenze hinüber. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie schon erlebt, empfunden haben, dass ein Mensch, der den Heiligen Geist hat, der Jesus liebt, in einer Gesellschaft auf einmal Atemnot kriegt. Das sind Reden geführt, nicht zweideutig, nicht sehr dreckig, vielleicht ganz geistvoll, aber man spürt, da kann ich nicht mitlachen. Das kann ich einfach nicht. Da ist eine Atmosphäre, da passe ich nicht rein. Ich weiß wohl, warum ich einfach keinen Gesellschaftsverkehr mehr unterhalte, nicht? Ich komme immer wieder in Atemnot bei der Geschichte. Und ich kann mir, verstehen Sie, was ich meine? Ja? Und verstehen Sie, es wird oft gefragt, kann ein Christ das mitmachen oder kann ein Christ das nicht mitmachen? Da möchte ich oft sagen, werd erst ein richtiger Christ und dann probiere aus, wo du noch atmen kannst. Probiere es aus. Wo es dir schlecht wird, ja? In dieser Atmosphäre des heidnischen Götzendienstes, und dieser, hätte ich beinahe gesagt, dieser Aschera-Ballett, müsste arme Josaphat dabei sitzen. Es gab Tempeldirnen bei der Aschera. Tempeldirnen. Tempelprostitution, das gehört zum Gottesdienst, nicht? Das hat die Isabel alle wieder reingebracht nach Israel. Und nicht davon bekommt der Josaphat wahrscheinlich anständige Stange voll mit. Und so. Oh, Josaphat, du gleichst aufs Haar dem Petrus, wie er vom Feuer angezogen da sich zwischen die Diener und Knechte mengt. Nicht? Genau dasselbe im Neuen Testament. Aber das war ja noch harmlos. Da konnte er wieder abreisen und sagen, Gott sei Dank, mir ist bei den Festen meines Gottes wohler zumut. Aber so schnell lässt der Teufel seine Opfer nicht los. Ist dieser harmlose Josaphat schon mal den Weg gegangen, dann kommt er sofort in die nächste Verwicklung hinein. Sie können sich vorstellen, wie er so Galatafel ist, nicht wahr, und der Arzt dann anfängt so langsam zu sagen, also ich bin gerade am Vorabend eines Kriegszuges, da haben die Syrer mir die Stadt Ramoth in Gilead genommen, das ist eine ganz unverschämte Sache. Dabei war das politisch sehr fragwürdig. Ramoth in Gilead gehörte höchstwahrscheinlich nicht zu Israel, war eine umstrittene Stadt, verstehen Sie? Man sagt wie Elsass, bald war Deutsch, bald war Französisch, was wieder Deutsch und Französisch. So, sowas mit Ramoth in Gilead. Und jetzt endlich, sagt der Arzt, muss ich der Gerechtigkeit zum Siege verhelfen. Es ist noch nie ein Krieg geführt worden, ohne dass man der Gerechtigkeit zum Siege verholfen worden wollte. Oder haben sie mal einen anderen geführt? Hitler und Napoleon wollten andere Gerechtigkeit zum Siege verhelfen. Und Arzt natürlich auch. Und jetzt werde ich mir Ramoth in Gilead holen. Schön, sagt der Götter, du bist noch ein Mann, nicht? Die Seebälle guckt ihn an und denkt, ja, ist doch ein Mann, nicht? Jetzt habe ich gedacht. Und dann kommt die verfängliche Frage. Josaphat, da du gerade hier bist mit allem Kriegsvolk, du machst doch mit. Jetzt frage ich mich, was in aller Welt hatte der Friedenskönig, der gesegnete Josaphat, von dem wir gehört haben, erinnern sich, wie Gott ihn gesegnet hat und wie er aufgebaut hat und wie er Frieden hatte mit aller Welt. Was reitet der Teufel in Josaphat in diesen gottlosen Kriegszug des A verwickelt zu werden? Ich sage, das ist eine alte Geschichte, das ist genau die Geschichte, die heute dort passiert. Ne? Verstehen Sie? Das ist das Merkwürdige. Wenn ich das Leben, ich bin als Jugendpfarrer hauptsächlich mit Jungs, aber ich habe auch mit Mädchen zu tun. Und wenn ich das Leben dieser jungen Menschen noch ansehe, wie sie plötzlich in ganz elende und schmutzige Geschichten verwickelt sind. Und sie können sagen, wie Gretchen im Faust und alles, was mich dazu trieb, ach, war so gut, Gott war so lieb, es fing so harmlos an. Ich wollte nur ein bisschen Salz in der Suppe spielen, wir müssen doch schließlich nicht. Und dann sitzt man drin und führt die Kriege des Teufels mit, nicht? Und steht auf Seiten derer, die Unrecht tun und Blut vergießen wollen. Verzeihen Sie, wenn ich es etwas ausführlich erzählt habe. Mir scheint es so furchtbar wichtig zu sein. Für unser eigenes Leben. Es sind so viele hier, die haben einen Anfang mit Jesus gemacht, einen Anfang. Und nun, die Nachfolge Jesu bedeutet jeden Tag Entscheidungen für uns. Verstehen Sie? Ein Pfarrer hat es ja verhältnismäßig gut voll, wir haben ja kennen, aber ich wohne ja schon im Ghetto gewissermaßen, nicht wahr? Aber verstehen Sie, Sie mit Ihrem Beruf, Sie kommen ja doch dauernd im Grunde vor Entscheidungen. Und da bin ich sehr froh, dass die Bibel mit solcher Klarheit muss das sein. Sagt mein Mann im Psalm 109, ich trage meine Seele immer in meinen Händen. Wunderbares Wort. Das ist ein Wort eines Christen. Ich trage meine Seele immer in meinen Händen. Ein Weltmensch hat Seele und Gewissen längst kaputtgeschlagen. Ein Christ hat es neu geschenkt bekommen. Ich trage sie in meinen Händen. Ich kann nicht drauf losleben. Ich bin von einem Herrn abhängig. Ich habe den Heiligen Geist bekommen, macht mein Herz froh. Ich weiß, dass er betrübt werden kann, wenn ich mit Ahab hier seine schmutzigen Geschäfte treibe. Ich kann es nicht, nicht? Und das Unheimliche ist, wie der gute Josaphat gar nicht merkt, wie er hier in böse Geschichten verwickelt ist. Er gibt hier eine Erklärung ab, die einem die Haare zu Berge treibt, solange man überhaupt noch, soweit man noch Haare hat. Nicht? Ich kann da nicht mitsprechen. Aber er erklärt bitte in Vers 3. Er sprach zu Ahab, ich bin wie du. So hat Mussolini zu Hitler gesagt, nicht? Deinheit ist Meinheit und so, nicht? Ich bin wie du und mein Volk ist dein Volk. Wir wollen mit dir in den Streit. Mein Sinn ist Irrsinn. Verstehen Sie, es ist jetzt, ist ja doll. Das ist eine Erklärung, so haben sie am Brenner miteinander gesprochen, ist wahr, nicht? Es ist ja unheimlich, wie die Welt sich nicht verändert. Ich bin wie du und mein Volk ist wie dein Volk. Mein Gott, wie kann ein Josaphat, der mutig geworden ist in den Wegen des Herrn, der jetzt gerade so ein Schlachtfest da miterlebt hat, am Hof des A, wie kann er sagen, ich bin wie du? Musste er nicht sagen, nein, mein lieber A, für deine schmutzigen Gewaltkriege für dich alleine. Ob du es nun auf privatem Sektor machst, wie mit dem Mann, dem du den Weinberg da geklaut hast, dem Naboth, oder ob du es im Großen machst, deinem ganzen Volk, ich will darin nicht verflochten werden. Wir haben einen anderen Herrn, mein lieber Ahab, und wir haben einen anderen Geist, mein lieber Ahab, und wir haben andere Gebote, mein lieber Ahab, und wir haben andere Ideale, mein lieber Ahab. Nicht davon, sondern ich bin wie du. Wie kann der Mann das sein? Das ist genau dieselbe Situation wie der Petrus, als er sich verschwor und sagte, ich kenne Jesus. Alles wie ausgelöscht. Wie ein Selbstmörder stürzt er sich hinein, der Petrus, in dieser Situation, in die Verleugnung Jesu. Und genau dieselbe Lage, wie ein Selbstmörder auf einmal, also geistlicher Selbstmörder, nicht? Allem absagen, was man bisher gewesen ist und getan hat. Wie kommt das? Meine Freunde, hier hört jede psychologische Erklärung auf. Das kann man nur verstehen, wenn man begriffen hat, dass der Gott dieser Welt Satan heißt. Und wenn man versteht, was Luther sagt, groß Macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist, mit unserer Macht ist nichts getan. Und man muss verstehen, dass Gott seine Leute, wenn sie zu unvorsichtig sind, auch mal laufen lässt. Ich schade, dass jetzt die Zeit abgelaufen ist, dass ich das nicht zu Ende besprechen kann, die ganze Geschichte. Aber wir werden uns noch viele Dienstage beschäftigen. Aber lesen Sie mal für Sie, in welche Not der Josaphat kommt. Wie er betrogen wird, dumm gemacht wird. In der Schlacht nachher hat der Arzt ihm gesagt, zieh du Königskleider an, ich will mich verkleiden als ein gewöhnlicher Kriegsmann. Auf so einen Leim ist der reingefallen, nicht? Alle haben sich auf ihn geschaut, auf den armen Josef, den die ganze Sache überhaupt nicht anging, nicht wahr? Verstehen Sie, der ist dumm gemacht worden, das Strick und Faden. Sie müssen die Geschichte für sich mal durchlesen, schon, dass Sie es auf einmal mitkriegen. Gott lässt seine Knechte manchmal so laufen, bis sie endlich merken, wie sie, wo sie stark sein wollten, schwach sind. wo sie dachten, sie könnten hoch einhergehen, von ihm verlassen sind. Jetzt ist natürlich etwas schrecklich, wenn ich hiermit aufhören müsste. Aber ich darf jetzt schon vorweg sagen, der Herr hat auch am Ende seinen Josaphat nicht losgelassen. Und es ist mir eigentlich sehr tröstlich, dass all die Großen im Reiche Gottes ihre dunklen Stunden und Niederlagen haben. Denn es ist ja keiner von uns hier, der nicht seine dunklen Stunden und seine Anfechtungen und seine Niederlagen hat. Nicht? Und da lernt man dann verstehen, dass unser Heil nicht auf dem beruht, was wir können. Das ist ein schwacher, das ist kein tragender Grund, sondern mein Heil am Ende darauf beruht, was er für mich getan hat, dass er mich erkauft hat. Wissen Sie, am Ende meines Lebens möchte ich an nichts denken, was ich getan habe. Das wird lauter Versagen sein. Aber da, ich weiß, dass Kreuz Jesu noch dasteht, nicht? Und jeden Tag dasteht. Und dass ich dahin blicken kann und kann glauben, weil du mir kauft hast, du Mann von Golgatha. Darum bin ich ein Kind Gottes. Darum, Gott sei Dank.